Leistung setzt sich immer durch. Ob das im Privatleben ist, ob das im Business ist, ob das im Sport ist. Irgendwann hast du immer die Möglichkeit, dein Talent, deine Leistung zu zeigen und dann musst du einfach besser sein. Wenn man natürlich dann trotz allem auf der Ersatzbank mal sitzt und man muss natürlich auch so eine Zeit mal aushalten können und vielleicht dann im Hintergrund auch an seinen Fehlern oder auch an seinen einfach Schwächen zu arbeiten. Aber ich finde, man muss natürlich auch an den Stärken arbeiten und dann wirklich auch das Rad nach vorne drehen und zu sagen, so, jetzt bin ich soweit und jetzt zeige ich es an.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute ist es hier bei Bunte Lipgloss ein bisschen weniger pink, dafür mehr schwarz-gelb, denn mein heutiger Gast ist ehemaliger Profifußballer und war viele Jahre Torwart bei Borussia Dortmund und 2014 wurde er mit der Fußballnationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Und ich glaube, von so einem erfahrenen und erfolgreichen Sportler können wir alle eine ganze Menge lernen. Für unser Leben und unser Mindset und wie wir mit herausfordernden Situationen umgehen können. Das alles möchte ich mit ihm besprechen und ich sage ganz herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Roman Weidenfeller.
Hallo Jenny, ich freue mich hier sein zu dürfen.
Roman, wie schön. In diesem pinken Set, wie fühlst du dich?
Ja, es gab ja schon mal auch bei Borussia Dortmund das Trikot in lila oder pink.
Wirklich und, in pink? Ja. Ah, das ist ein bisschen Heimat jetzt hier.
Ja, von daher, also ich kenne mich da mit lila und pink auch ein bisschen aus und es ist ja sehr modern mittlerweile auch beim Fußball und ich habe die Farbe auch immer ganz gerne getragen.
Schau, ich habe nämlich überlegt, müssen wir jetzt hier irgendwie umdekorieren, aber ich dachte, der Roman erträgt das. Guck mal, dann haben wir das sogar richtig gut gemacht.
Genau. Richtig.
Roman, ich muss ja sagen, ich als Frankfurter Mädche, ich erzähle es direkt nicht, dass irgendwie was zwischen uns steht. Ja.
Würde mein die passieren, Vater, aber.
Mein Vater hat eine 10 Meter hohe Flagge, also an einem 10-Meter-Mast montierte Eintracht-Flagge im Garten, ja, und die weht jeden Tag. Ist das ein Problem?
Gar kein Problem, hat er alles richtig gemacht.
Ja?
Und man muss auch dazu sagen, ich bin ja so gefühlter halber Hesse. Ich komme ja aus Limburg, mehr oder weniger, in Diez geboren.
Eischau.
Nentershausen ist mein Heimatort.
Na.
Und von daher habe ich ja schon auch einen sehr engen Bezug zur Eintracht Frankfurt und zu Frankfurt allgemein. Und ich wäre ja mal fast bei der Eintracht im Jugendalter gelandet. Hab mich dann aber für Kaiserslautern entschieden. Ob es der bessere oder schlechtere Weg war, keine Ahnung.
Sei dahingestellt.
Ich würde mal sagen, heute alles richtig gemacht mit Kaiserslautern. Dann damals meine ersten Erfahrungen im Jugendbereich, dann im Profibereich und dann später nach Dortmund gewechselt. Und da die weiteren Erfahrungen auch gesammelt.
Siehst du, ich wusste das Hessische, ich bin ja ein bisschen so ein Trüffelschwein tatsächlich, was Hessen angeht. Und ich wusste, wir hatten schon immer ein Vibe. Daran liegt es auch ein bisschen.
Genau, vielleicht hört man es auch noch ein bisschen im Akzent raus.
Manchmal, gell, vielleicht kommt es raus.
Ja, so ein ganz bisschen, ne?
Roman, wir wollen heute ein bisschen sprechen.
Ja.
Ich habe es eingangs gesagt, über das, was über den Sport hinausgeht, eigentlich in das tägliche Leben. Und ich glaube, von Sportlern kann man unglaublich viel lernen. Denn ihr habt ja ein Leben, was wahnsinnig viel Disziplin, wahnsinnig viel Ehrgeiz erfordert und auch den Mut und die Gabe, mit schwierigen Situationen umzugehen, auch mal mit Niederlagen umzugehen. Denn das ist etwas, was euch ja wirklich die ganze Karriere begleitet. Gerade im Fußball, finde ich, ist das ja etwas, was man immer wieder sieht. Einen Tag bist du der absolute Superheld, ja. Das ganze Land liegt euch zu Füßen. Einen Tag später gibt's eine Niederlage und in Anführungszeichen, ihr seid die Loser der Nation und werdet ausgebuht. Wie geht man mit sowas um?
Man lernt mit dem Druck oder allgemein mit dem Gewinn oder auch Verlieren umzugehen. Das ist natürlich so eine Phase, die man dann auch in der Jugendzeit auch erlernt.
Mhm.
Ich bin damals mit 15 aus dem Westerwald, aus Nentershausen, dann weggezogen nach Kaiserslautern. Um da dann meine Erfahrung zu sammeln im Sport.
Mhm.
Und der Sport hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang geprägt. Und
ja,
da wurde ich natürlich schon auch dann auch damit konfrontiert, halt eben gewinnen zu können, aber auch das eine oder andere Mal zu verlieren, mit Verletzungen umzugehen und sich immer wieder neu aufzuraffen. Das ist halt eben das Entscheidende. Also immer einmal mehr aufstehen, wie einmal umzufallen und dann am nächsten Tag geht immer wieder die Sonne auf und das heißt, du hast immer wieder die Möglichkeit, es wieder besser zu machen.
Mhm.
Das bezweckt natürlich auch, dass man immer wieder an sich arbeitet, viel trainiert, aber natürlich auch an sich selber persönlich halt eben auch versucht, sich zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was man eigentlich tagtäglich eigentlich die Aufgabe hat.
Mhm. Wird man da gecoacht, Roman? Ich stelle mir das gerade vor, wie du erzählt hast, so als 15-Jähriger so vom Land, so in die große Fußballmetropole. Das ist ja schon auch ein Kulturschock, muss man sagen. Ja, und auf einmal bist du da in solchen Stadien gefeierter Star. Oder wie ich gerade gesagt habe, eben auch mal der die Niederlage kassiert. Als Teenie, ja, als Jugendlicher, das ist ja nichts, was von heute auf morgen irgendwie, wo man selber sagt, ach Mensch, das ist ja jetzt, damit gehe ich jetzt um.
Also in dem Alter wird man nicht wirklich gecoacht. Mhm. Man wird schon auch durch den Fußball auch vorbereitet, mhm, ein Stück weit. Heute ist die Ausbildung und die Vorbereitung und das Coaching wirklich auch in den NLZs der Bundesliga ist natürlich deutlich besser und ausgeprägter. Zu meiner Zeit war das noch Learning by Doing. Also letztlich, meine Eltern haben mich nach Kaiserslautern gebracht und dann habe ich da die Schule zu Ende gebracht alleine und habe dann die ersten Erfahrungen gesammelt über den Jugendbereich zur Amateurmannschaft, von der Amateurmannschaft dann auch im Profibereich aufgestiegen, mhm, und mich dann immer stetig weiterentwickelt. Und das hat mich sehr geprägt, hat mich erwachsen werden lassen, sehr schnell. Ich bin heute sehr dankbar auch für die Erfahrung, weil ich konnte einiges mitnehmen. Und ich würde mal sagen, ich habe so ein Straßenabitur dann irgendwann auch vollzogen in dieser Zeit.
Ja. Ja, da musste man also, dann durch, ne?
Du musstest, ne? Ja. Du wurdest ins kalte Wasser reingeschmissen und hattest keine Wahl mehr gehabt. Dann hattest keinen mehr gehabt, der dich an die Hand genommen hat und dich dadurch alle Schwierigkeiten durchgezogen hat oder irgendwie dann auch geleitet hat. Das gab es dann nicht damals. Mhm.
Wie wichtig ist das vielleicht auch im Leben, egal in welcher Situation, das kann im Alltag sein, das kann in der Familie sein, im Job, dass man diese Erfahrung auch selber machen muss, ne? Also es gibt ja heute auch kritische Stimmen, die sagen, oh, das ist auch alles, wird jetzt geguided, alles wird gecoacht. Also man kann eigentlich gar keine Eigenerfahrungen mehr sammeln.
Ich finde einfach, dass die Jugend allgemein oder auch die Gesellschaft ihre eigenen Erfahrungen sammeln muss, um halt eben daraus zu lernen. Man darf Fehler machen, aber man muss halt eben aus den Fehlern lernen. Man muss es dann am nächsten Tag besser machen. Und ich finde einfach, dass man der heutigen Gesellschaft und der Jugend auch nicht so viel abnehmen darf. Denn ich will nicht sagen, man redet dann hinterher von so einer gewissen Volksverblödung, ist vielleicht ein bisschen zu heftig gesagt, aber ich glaube einfach, man sollte sich weiterentwickeln. Und das kannst du nur dann, wenn du wirklich dein Leben auch selbst in die Hand nimmst.
Wie ist das jetzt gerade auf dem Platz? Ich stelle mir das ja auch so vor, ich meine, das ist ja immer eine große Mannschaft, da gibt es auch natürlich Ersatzspieler oder welche, die stehen in der ersten Reihe. Aber so ein bisschen ist es ja auch im Büroalltag, sag ich mal. Ne? Es gibt immer irgendwie einen, der einem vielleicht vor der Nase rumtanzt, wo man sagt, also eigentlich könnte ich das ja besser. Ne? Aber irgendwie macht der jedes Mal die Präsentation. Oder wenn einer sagt, kannst du das Interview führen, wird der mir wieder vor die Nase gesetzt. Ein bisschen ist es beim Fußball ja auch so, selbst als, sag ich mal, Fan, denkt man, Mann, warum spielt der denn nicht? Ja, immer sitzt da dieser eine, der ist doch gar nicht so gut, ja? Und ich sag mal, der auf der Bank sitzt und eigentlich will oder im Büro, der eigentlich will, der kommt nicht zum Zug. Das ist ja auch ein Stück weit Frustration, die man so über einen Zeitraum mit sich rumschleppt, ne? Wie geht man mit sowas um?
Also ich finde, zum einen ist ja immer entscheidend, Leistung setzt sich immer durch. Egal, ob das im Privatleben ist, ob das im Business ist, ob das im Sport ist. Irgendwann hast du immer die Möglichkeit, dein Talent, deine Leistung zu zeigen und dann musst du einfach besser sein. Das heißt, man muss sich eigentlich aus meiner Sicht immer in die eigene Nase fassen. Wenn man natürlich dann trotz allem auf der Ersatzbank mal sitzt und man muss natürlich auch so eine Zeit mal aushalten können, ist auch wichtig, auch mal mit sich selber dann auch dann zu arbeiten und vielleicht dann im Hintergrund auch an seinen Fehlern oder auch an seinen ja einfach Schwächen zu arbeiten. Aber ich finde, man muss natürlich auch an den Stärken arbeiten. Und dann kannst du eigentlich dann nochmal einfach viel mehr PS aufnehmen und dann wirklich auch das Rad nach vorne drehen, um zu sagen, so, jetzt bin ich soweit und jetzt zeige ich es an. Und letztlich, finde ich, leben wir alle in einer Leistungsgesellschaft, was ich auch gut finde. Und letztlich sollte Leistung immer auch dann belohnt werden.
Also Qualität setzt sich am Ende im besten Fall durch, ja.
Aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Man ist ja im Sport ein Team. Das heißt, man verliert zusammen, man gewinnt zusammen. Aber es gibt mit Sicherheit auch, sag ich mal, Teamkollegen oder im Büro andere Kollegen, die man vielleicht nicht so gerne mag. Ja, aber man muss natürlich an einem Strang ziehen. Wie hast du das immer gemacht? Stellt man sich da drüber, blendet man das aus, sucht man da mal die Konfrontation? Was war für dich der beste Weg?
Also zum einen beim Fußball ist es immer so, dass du ja nicht alleine auf dem Platz stehst. Du hast ja zum einen hast du ja schon mal auf jeden Fall 10 Mitstreiter auf dem Feld, also 11 sind es ja, wenn ich der Torwart war, dann 11. Und du hast ja die Leute noch auf der Bank sitzen und so weiter, die halt eben mit dann dafür zuständig sind und du brauchst ja ein Teamwork.
Ja.
Und dadurch musst du halt auch alle versuchen, mit in die gleiche Richtung auch zu bewegen. Es gibt natürlich, was ja auch normal ist, man menschelt mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Und ich glaube halt, dass du die Leute, die du vielleicht nicht ganz so als nett empfindest oder gut mit klarkommst, die musst du einfach mitnehmen. Geh einfach auf die Leute drauf zu, frag sie, und wie geht's dir, was machst du, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Sorgen, wie ist privat, was denkst du? Und wenn du da offener, glaube ich, auf die Menschen drauf zugehst, glaube ich, kannst du schon noch einiges bewegen, dass du sie mitnimmst und letztlich brauchst du alle. Und erst dann wird es auch in Erfolg gemünzt.
Was ich ja beim Fußball, und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich absoluter null Fußballexperte. Ja? Also ich glaube, ich bin die Frau, die am wenigsten Ahnung von Fußball hat, mit der du hier gesprochen hast, weil du sprichst ja meistens mit den Mädels von der Zone oder von den Öffentlich-Rechtlichen und da wird es ja dann wirklich fußballintensiv. Aber was ich, wenn ich mal die Eintracht gucke oder so, ja immer dann, wo ich auch ein bisschen schmunzeln muss, wenn es dann die Interviews gibt, ja, nach dem Spiel. Und ich denke manchmal wirklich, die armen Fußballer, die haben dann da alles gegeben, sind wirklich am Ende der Kräfte, der Nerven wahrscheinlich auch, ja. Und dann kriegen die natürlich die Reporter fragen, ne? Woran hat er denn gelegen und keine Ahnung, warum habt ihr das denn nicht so und warum habt ihr nicht die Kette gespielt? Also wo man manchmal schon auch als Zuschauer denkt, oh Mann, ouch, gerade jetzt. Und die einen kriegen das professionell hin, ne? Die rattern das dann einfach runter, größter Respekt. Und manche, die werden ja dann auch mal sehr deutlich, ne? Dass sie da keine Lust drauf haben. Also wie schafft man da, also im Job, sag ich mal, die auch die Contenance zu bewahren, wenn es mal ungemütlich ist?
Ja, eine spannende Frage. Oftmals ist schon meistens mit der Antwort verbunden, dass der Gewinner ist natürlich entspannter vor der Kamera und kann natürlich entspannter auch antworten und auch lockerer und auch gezielt auf die Fragen des Reporters eingehen. Der Verlierer, klar, ist meistens genervt, ausgelaugt, ausgepowert. Und dann bist du natürlich auch schon von der einen oder anderen Frage genervt. Allgemein sollte man aber, glaube ich, mit den Themen professionell umgehen, weil wir leben von den Reporter. Also erstens sitzen wir in einem Boot. Das heißt, der Reporter berichtet nicht nur negativ, sondern auch positiv über dich zeitweise. Und hinterher ist natürlich auch noch das Thema der Vermarktung. Und da muss man sagen, also gerade der Sport verdient ja sein Geld auch mit der Vermarktung, mit den TV-Rechten und so weiter. Ja. Und von daher ist es auch wichtig, dass man dann den Leuten auch ordentlich Rede und Antwort steht, dass das nicht immer möglich ist. Also ich glaube, da kenne ich mich ja auch noch gut genug aus meiner aktiven Zeit. Also ich glaube, wenn ich da mit 0-2 untergegangen bin und habe mir vielleicht sogar noch einen Ball selber reingeschmissen, also da war ich, glaube ich, der unangenehmste Interviewpartner vor der Kamera, den es gab. Aber das habe ich auch noch irgendwie gemeistert.
Erinnerst du dich an irgendeine Situation, wo du sagst, oh, das war wirklich, da habe ich im Nachhinein gedacht, oh, Roman, das war nix?
Ja. Das,
wie lange haben wir Zeit?
Wenn du 20 Jahre Fußball gespielt hast, da war das sowohl einmal auf dem Platz gab es Situationen, wo du sagst, ey, wie konnte dir das passieren? Aber es passiert. Und das Gleiche natürlich auch vor der Kamera. Vor der Kamera gibt es ja immer so ein ganz witziges Interview, da gab es mal irgendwie rund um 2011 zur Meisterschaft, wo wir schon Meister waren und ich war schon leicht auch im Freudentaumel. Ja. Und da habe ich immer so, wie hätte grandiose Saison gespielt, rausgehauen in Englisch. Danach waren meine Englischkenntnisse bekannt. Die haben sich Gott sei Dank mittlerweile verbessert, weil ich auch an mir gearbeitet habe. Aber das war auch der Lacher der Nation und da musst du auch mal das Thema aushalten. Ne? Und manchmal läuft es für dich, manchmal geht es halt eben gegen dich und ich glaube letztlich gehört es einfach dazu und wir als Sportler müssen damit umgehen und müssen heute auch mit umgehen und stehst ja auch in der Öffentlichkeit.
Ja.
Dann weiß man schon so mit ein paar Jahren Erfahrung, wie man sich zu verhalten hat.
Ja, was sollte ich sagen und was nicht?
Genau, was darf man sagen?
Ja. Wie ehrlich sollte man sein im Job?
Authentisch, ich glaube, das ist das Richtige. Authentisch, frei raus. Also ich achte jetzt auch nicht auf jedes einzelne Wort, was ich immer sage, aber frei raus zu sein, offen zu sein, auch zu Fehler zu stehen, mit den Dingen offen umzugehen, auf die Leute drauf zuzugehen. Ich glaube, dann wirst du auch anders wahrgenommen. Dann hast du auch die Chance, dass du, wenn du mal einen Fehler machst, dass auch mal alle drüber schmunzeln und sagen, na gut, komm, das war nicht so gemeint und kann schon mal rausrutschen.
Ja, ich finde ja gerade im Sport, ne, so eine gewisse Ehrlichkeit und wie du es eben genannt hast, einfach das Authentische an den Menschen ist unglaublich wichtig. Wir waren gerade beide auf einem Event, da wurde Rudi Völler geehrt zur Legende des Sports und da gab es ja mal eine legendäre, ich nenne es mal Wutrede, auch im Fernsehen und da hat er auf der Bühne nämlich erzählt, oh Gott, da habe ich gedacht, Rudi, Mist, was hast du denn da, Mist. Aber ich glaube, rückblickend oder auch in dem Moment, die Nation hat ihn gefeiert, weil er hat allen aus der Seele einfach mal gesprochen, oder? Wie empfindest du das?
Es ist so, also erstens waren natürlich beide, kennen sich seit zig Jahren und wenn du schon so ein gewisses Kumpelverhältnis hast, das heißt also der ehemalige Spieler oder dann da Trainer und dann der Reporter und wenn dann so eine doofe Frage kommt, dann denkt man ja auch so, ey, was fragst du mich jetzt eigentlich für Mist, ey, lass es doch sein, du weißt doch genau, wie sich das anfühlt.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist genau das, was du sagst, das ist einfach authentisch, emotional, frei raus so zu reagieren, wie man auch wirklich sich gerade fühlt. Und natürlich hat er ja auch jetzt auf der Bühne gesagt, dass Rudi sich natürlich ein paar Jahre später auch sich Gedanken gemacht hat und gesagt hat, naja, hat er falsch reagiert und alles drum und dran. aber das ja auch reflektieren, ne? Und hinterher kommt es ihm auch zugute. Aber ich glaube halt gerade wie an so Menschen wie Rudi Völler, ne, auch Lothar Matthäus, ne, auch selbst Boris Becker und so weiter. Das sind große Sportlegenden, von denen kannst du lernen. Oder auch Michael Schumacher, der mich auch total inspiriert hat. Ich hatte das Glück gehabt, sehr viele große Prominente und auch letztlich auch große Sportler kennenzulernen. Und ich habe mir wirklich von allen immer ein bisschen was abgeguckt und versucht halt eben, das so ähnlich auch auf die Beine zu stellen.
Mhm. Kannst du mal eine Sache rauspicken von denen, die du gerade genannt hast oder auch von jemand anderem, wo du sagst, das hat mich begleitet?
Ja, zum Beispiel Rudi Völler, Bodenständigkeit, ne? Oder auch Stefan Reuter, auch Mitspieler von mir, auch Weltmeister und so weiter, alles gewonnen, alles gespielt und super smart, sehr bodenständig, sehr authentisch, geht immer auf die Leute drauf zu, schießt jedes Foto mit jedem Fan, jedes Autogramm und so weiter. Und das habe ich mir auch so auf die Fahne geschrieben, da ich sage, ich würde niemals einem Kind oder einem Fan ein Foto verneinen oder nicht eine Autogrammkarte unterschreiben, weil ich selber war ja auch mal Kind.
Ja.
Und ich war auch mal Fan von Sepp Maier, selbst von Oliver Kahn, mit dem ich heute auch im Talk bin bei Sky, im Hagedorn-Talk. Man muss es einfach reflektieren und man wechselt nur irgendwann mal ein bisschen die Seiten.
Es gibt eine Studie, fast jeder vierte Arbeitnehmer fühlt Druck im Job. Das finde ich schon krass, also dass jeder da irgendwie mit so einem komischen Gefühl auch hingeht. Ich meine, der Druck auf dem Platz ist ja auch bekannt. Also ich stelle mir das immer vor, irgendwie seid da noch in der Kabine und da weiß man, okay, jetzt geht's los. Dann sieht man euch ja immer schon kurz vorm Rauslaufen. Und gerade im Fußball, wo man nicht weiß, okay, wie sieht's jetzt morgen aus? Ja, wie ist es mit meinem Vertrag? Oder auch ein Trainer, ne? Da denkt man ja auch, okay, wow, wenn der jetzt nicht noch ein Ding gewinnt, dann ist der erstmal weg. Also es ist ja ein wahnsinniger Druck, der da auf euch lastet und ihr müsst Höchstleistung bringen. Wie geht man mit Druck beim Arbeitsplatz um?
Also Druck gab es für mich natürlich auch, gar keine Frage, aber es hat mich jetzt nicht gehemmt.
Okay.
Es hat mich irgendwie dann auch beflügelt.
Ja.
Für mich waren Herausforderungen immer irgendwas Spezielles, um zu sagen, die Challenge gehe ich an. Ob ich gewinne oder verliere, wird man später sehen. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Und ich glaube halt einfach, dass man manchmal auch einen Schritt nach vorne gehen muss und sich nicht immer zurücksetzen muss und warten muss. Ich bin eigentlich der Typ, der eigentlich aktiv ist und nicht dann erst zurückhaltend ist und wartet und dann reagiert. Denn so hast du es vielleicht eher in Kontrolle. Aber mit dem Druck umzugehen, ist natürlich auch so eine Phase, wo man auch da hineinwächst und auch das lernt. Auch wie eben schon mal beschrieben, klein angefangen auf dem Dorf. Dann in der Jugend dann beim Bundesligisten gespielt, in Kaiserslautern die ersten Erfahrungen gesammelt, dann in Dortmund. Klar, dann weißt du natürlich auch, du spielst mal vor 10.000 Menschen, dann mal vor 50.000 Menschen, dann wie bei uns im Signal Iduna Park vor 81.000 Menschen.
Wahnsinn.
Dann der Champions League. Dann geht's da auch nicht nur um die Menschen, die dir alle zugucken, auf die Finger gucken, ne, die Millionen, die zugeschaltet sind oder bei einer Weltmeisterschaft, sondern halt eben dann auch um Geld, ne, wirtschaftliche Dinge im Hintergrund, ne, wenn du halt eben eine Runde überstehst oder wenn du ins Finale der Champions League kommst oder ins Finale der Weltmeisterschaft. Also, das sind schon Themen, was man auch gar nicht vergessen darf, ist einfach die Verantwortung für die Region und für die Menschen. Das heißt, also wir gerade in Dortmund sind ja aus dem Ruhrgebiet, ich sag mal, das heißt, die Ruhrkohle ist weg, das Bier ist fast weg, der Stahl ist weg und es gibt eigentlich bei uns in Dortmund nur noch den Fußball. Das heißt, wir haben eine Verantwortung auch für die Menschen in der Region. Das heißt, einmal die Tradition irgendwo ein bisschen hochzuhalten, dann aber auch zu sagen, Arbeitgeber und Arbeitsplätze zu schaffen durch unseren internationalen Fußball oder durch unseren großen angesehenen Fußball, haben unheimlich viele Menschen rund um Dortmund Arbeit, die nicht nur am Spieltag arbeiten, sondern auch die Woche über, während der Woche ist Champions League und so weiter. Dann die Verantwortung auch in der Gesellschaft zu sagen, wir wissen alle, wenn denn die Leute im Stadion waren und wohlgesonnen nach Hause kommen mit einem Heimsieg, gehen die netter nach Hause und gehen netter miteinander um, als wenn du natürlich in dem Moment eine Niederlage auch einstecken musstest.
Frag mal die Laune bei meinem Vater, wenn die Eintracht nicht gewinnt.
Und die dann schlecht gelaunt nach Hause kommen. So, und dem muss man sich einfach bewusst sein. Ich glaube, dadurch ist es schon auch klar sinnvoll und auch klar, dass so Sportler halt enorme Verantwortung tragen. Druck auch haben, aber man sollte mit dem Druck einfach positiv umgehen.
Weil du gerade die Finanzen angesprochen hast, wie wichtig, sagst du, ist Loyalität im Job, im Fußball, aber auch so? Ich meine, gerade im Fußball ist ja schon auch das Thema immer, dass man dann hört, ja, wenn die einen besseren Vertrag kriegen und dann mehr verdienen, dann sind die ja einfach weg. Ja, also ich glaube, es gibt wenige Sportarten, wo es so extrem ist wie beim Fußball, wo man natürlich so eine Community aufbaut, eine Fanbase. Das ist ja wirklich, ihr seid ja die Heroes dann der Region, du hast es gerade angesprochen. Und dann hört man auf einmal XY wechselt, weil da kriegt er jetzt das und das. Das bricht bricht natürlich vielen auch das Herz, ja. Klar, wenn es natürlich ein besseres Angebot gibt, ja, neue Chancen, mehr Geld, das ist ja nachvollziehbar, dass man auch mal sagt, hey, ich entwickle mich weiter, ich will mal was Neues machen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Verbindung und eine Loyalität zu seinem Verein und zur Region und den Fans aufgebaut, ja.
Also ich finde, Loyalität ist unheimlich wichtig und ist halt eben auch für mich auch ein sehr starkes charakterliches Detail, aber hinterher ist es aber auch das Gesamtpaket. Also man muss sich wohlfühlen, also wenn du dich bei dem jetzigen Verein wohlfühlst, zu wechseln, in eine neue Situation reinzukommen, das kann schon eine gewisse Veränderung sein. Man darf die Finanzen darf man auch nicht außer Acht lassen, ne? Also da kommt es ja auch meistens drauf an, dann auf viele andere Themen auch, was mit der Familie, zieht die mit um, zieht die nicht um und so weiter. Also es ist ein sehr großes Spektrum und jeder geht anders mit dem Thema um.
Ja.
Ich glaube, man soll das offen sehen. Also ich finde es toll, wenn Leute loyal sind. Ich selbst habe es auch geschafft, 16 Jahre für Borussia Dortmund zu spielen. Und natürlich gab es das ein oder andere Angebot zwischendurch. Aber ich wusste immer, was ich an dem Verein hatte. So, und mich hat der Verein auch besonders geprägt. Und dadurch bin ich im Verein auch loyal geblieben. Aber ich kann keinem anderen Kollegen böse sein, der sagt, ich kann vielleicht nochmal einen anderen Schritt gehen zu Real Madrid. Vielleicht auch zu den Bayern. Und kann vielleicht meine Gesamtsituation verbessern, dann muss man das vielleicht auch akzeptieren, weil das ist das Business. Ne? Ob das jeder Fan mag oder nicht, ich kann das verstehen. Und ich selbst war auch geschockt, das ein oder andere Mal in der Kabine gesessen, wenn ein Kollege, wo es gerade super lief, der dann gewechselt ist. Aber man muss es ihm vielleicht verzeihen, man muss halt vielleicht das Gesamtpaket dann auch sehen und muss dann auch sagen, na gut, es gibt Familien dahinter, ne, die Einfluss nehmen, ne, und dann halt viele andere Dinge auch drumherum. Das muss man dann akzeptieren.
Ja, neuer Chef, ja, gibt's ja überall, da kommt auf einmal der neue Chef, der neue Trainer bei euch vielleicht. Das ist ja auch so, mit dem einen kann man besser als mit dem anderen. Ja, ich hatte auch schon Chefs, da war das super, dann stand auf einmal der neue da und ich habe gedacht, huh, das vibet jetzt nicht so, ja. Und da ist ja immer die Frage, wenn mal was irgendwie nicht so gut läuft, sucht man da einen direkten Kontakt, ja, sitzt man es aus? Was war für dich am Ende die Taktik?
Ich hatte Gott sei Dank das Glück gehabt, immer die meiste Zeit einen guten Kontakt zu den Trainern zu haben, aber es gab dann auch einen Trainer, der dann nicht so auf mich gesetzt hat, mal so charmant auszudrücken, und dann war das auch sehr schwer, ihn von mir zu überzeugen, weil wenn man schon irgendwo so festgefahren ist, dann hat man schon so eine Meinung. Und dann ist es halt eben schwer, die Meinung auch zu revidieren. Allgemein ist es immer, finde ich, man soll auf die Menschen drauf zugehen, man soll das Thema direkt ansprechen und hinterher von einem Besseren überzeugen. Ist mir da zwar nicht mehr ganz gelungen, aber hat sich die Situation hat sich aber deutlich verbessert, sage ich mal.
Ja.
Ja, aber es ist wie im Leben auch, mit dem einen kann man, mit dem anderen nicht. Und man wird auch immer anders mal eingeschätzt von dem einen als von dem anderen. Und von da kann sowas schon mal passieren, aber auch da, glaube ich, würde ich immer die Flucht nach vorne antreten.
Glaubst du, auf das bezogen, im Leben trifft die Redewendung zu, eine Tür schließt sich, eine öffnet sich? Weil manchmal sagt man ja, gut, dass das damals nicht geklappt hat, weil nur darüber bin ich eigentlich dahin gekommen, weil ich dann gemerkt habe, hey, ich muss was tun oder ich muss woanders hin oder es hat sich von alleine ergeben, dass ich da gelandet bin.
Also ich finde, wenn du selber auch das Lenkrad noch in der Hand hast, dann ist es genauso, wie du auch gesagt hast, dass wenn die eine Tür mal zufliegt, aus welchen Gründen auch immer, hast du immer noch eine andere Möglichkeit zu reagieren. Und dann liegt es auch an dir selbst, ob du auch dann reagieren möchtest. Und ich finde, wenn du dein Leben selbst in die Hand nimmst, dann hast du immer die Möglichkeit, auch einen anderen Weg zu finden. Viele Wege führen nach Rom, also nicht nur ein Sprichwort, sondern ist so, auch mit der Tür. Ich denke immer, weißt du, es liegt an einem selbst zu sagen, okay, ist ja nur eine Challenge, also er will mich herausfordern, dass ich hier nicht mehr weiterkomme, aber dann muss ich die Hürde vielleicht überspringen und muss einen anderen Weg wählen und dann komme ich trotzdem da zum Ziel. Und das soll das Entscheidende, dass du hinter beim Ziel ankommst, dass du zufrieden bist, dass du in den Spiegel reinschauen kannst, dass du mit den Entscheidungen hinterher auch zufrieden bist und dass es auch rundum auch passt.
Nach so einem Spiel ist ja jetzt das Medienecho meistens groß, in welche Richtung auch immer. Ja, es gibt ja auch in Deutschland immer ganz viele Bundestrainer, ne? Wie man so schön sagt. Absolut. Also jeder hat ja eine Meinung und jeder wusste ja am Ende, wie es besser gelaufen wäre. Wie ist das bei dir im Freundeskreis, im Familienkreis oder wenn du mal irgendwo hingehst an eine Bar? Ich kann mir vorstellen, dich quatscht dann auch einfach jeder an und meint, er muss mit dir da mal so ein Fußballgespräch führen. Ja, auch mit Scherbeidenfeller und so. Ich hatte ja damals und so. Gehst du da drauf ein oder findest du das eigentlich ganz süß oder denkst du dir, oh Leute, jetzt, man muss nicht über alles reden und nicht jeder muss der Trainer sein.
Also eigentlich gehe ich drauf ein, weil ich da schon auch offen mit umgehe, aber ich liebe eigentlich die Menschen, die wirklich auch nichts vom Fußball verstehen und man kann
sich
einfach mal über den Alltag unterhalten.
Ja.
hat auch was. Ne? Mhm. Ich finde einfach, die Menschen immer nur nach der Berufswahl zu beurteilen, ist eigentlich schade. Mhm. Ne? Also vielmehr steckt ja auch noch viel mehr hinter den Menschen, wie nur, weil der eine Fußballer war, der andere im TV gearbeitet hat oder was auch immer. Mhm. Sich mit dem Menschen auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dennoch muss man auch sagen, ist manchmal auch witzig, irgendwo an der Bar angesprochen zu werden oder beim Bäcker. Ja. Gab es gute Momente und auch schlechte Momente. Morgens auch schon mal die Floskel, ey, was machst du hier beim Bäcker? Geh doch zum Training.
Ach, wirklich?
Ich habe so eine Punkt gespielt. So.
Ach so, so anmaßend
also genau.
Ist das dann so.
Also. Und auf der anderen Seite die Schulterklopfer, die natürlich dann auch mal dann irgendwann dir mal ein Bier ausgeben oder was auch immer an der Bar und sagen, ey, sag mal, den hast du aber sensationell gehalten oder ihr, wie ihr das da damals gerockt habt und wie ihr Meister geworden seid und was ihr dann für ein Team wart und so, ja klar. Also gibt's von beiden Seiten gibt's alles. Das macht das Leben, das macht es auch, glaube ich, auch so spannend.
Ist ein guter Mix auf jeden Fall, den man ausbalancieren muss. Immer die Balance, ja. Du setzt dich ja auch ein für den Nachwuchs, Roman, ja. Für Nachwuchskicker, die Kinder. Was sagst du, lernen Kinder, wenn sie früh anfangen mit Sport? Oder anders gefragt, warum ist Sport für Kinder so unglaublich wichtig?
Also ich selbst habe ja auch zwei Kinder, also einen 9-jährigen Sohn und eine 2-jährige Tochter und bin da sehr stolz darauf. Und mir ist es eigentlich wichtig, meine Tugenden und auch meine Erfahrungen weiterzugeben. Nicht nur an meine Kinder, sondern allgemein an die Gesellschaft, die Kinder, an die Jugend. Das ist die nächste Generation.
Ja.
Das ist auch die Generation, die, glaube ich, auch hoffentlich noch einiges besser machen kann, wie es bei uns in der Generation war und ist. Und ich finde einfach, die Werte, die eben beim Fußball oder beim Sport allgemein vermittelt werden, kannst du eben dein ganzes Leben lang gebrauchen. Mhm. Es geht beim Teamwork los, dass man gemeinsam was sich erschafft, beim Ehrgeiz, bei der Willensstärke, beim Durchsetzungsvermögen, Kommunikation, dass man auch offen diskutiert, ne, dass man auch mal einfach als Kind oder was wir auch mal machen, ist halt einfach mal sich die Lunge rauslaufen, mal auszupowern, um wirklich sich mal frische Luft zu besorgen. Mhm. So im Prinzip zu sagen, okay, wir haben so einen Alltag, wir sitzen im Büro, ist alles nervig, das Wetter drückt noch einen runter, komm, wir gehen eine Runde joggen oder wir gehen eine Runde auf dem Fußballplatz, auf dem Bolzplatz, eine Runde bolzen und einfach ein bisschen freien Lauf lassen. Ich finde einfach so Bewegung, das bringt was. Also man sagt ja nicht nur für den Körper, auch für den Geist.
Ja, absolut. Und ich habe auch gerade wieder gehört, dass viele sagen, wirklich, also Kinder und iPhone, versucht das rauszuzögern, das Smartphone, solange es geht. Dem Moment, wo die ein iPhone oder ein Tablet oder irgendwas kriegen, die gehen nicht mehr raus, die sitzen zu Hause und daddeln. Und ich glaube, der Sport ist auch etwas, was sie davon noch ein bisschen fernhält, oder? Wo die einfach noch was haben, was ihnen etwas gibt.
Also das natürlich, also alles, was Ablenkung ist, ich sag mal PlayStation und natürlich Handys und so weiter, TV, was wir alle, glaube ich, auch gemeinsam am Kämpfen sind zu Hause, weil das sind alles unsere Schwierigkeiten. Mhm. Mich nervt das zu Hause auch öfters und ich versuche dann meinen Sohn rauszuziehen, komm, wir gehen eine Runde Fahrrad fahren, der Papa joggt nebenher oder sowas. Mhm. Aber es ist wichtig auch, dass die Kinder einfach Werte vermittelt bekommen, auch wegzubleiben von Alkohol, von Zigaretten, von anderen Dingen, die man nicht braucht im Leben. So, und ich glaube, das ist wichtig, warum man die Kinder eben auch zum Sport schicken soll, weil das vereint, das macht einen stärker, auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das heißt, man muss auch mal Nein sagen. Es gibt ja auch nicht nur gute Seiten überall auf der Welt. Ne? Mhm. Man muss sich auch mal durchsetzen und so weiter. Und ich glaube, dass das einfach sehr prägend ist für Kinder, Sport zu treiben und sich zu entwickeln, Persönlichkeit zu entwickeln. Und dann auch die richtigen Schlüsse rauszuziehen.
In deiner Arbeit mit dem Nachwuchs, würdest du sagen, da hat sich was verändert vom damals, der kleine Roman mit 15, wie der so reingestartet ist und die Kinder, die heute so mit, keine Ahnung, als Teenie eben spielen, also so in der Mentalität, in der ganzen Art, wie die Sport treiben, in den Werten, siehst du da Unterschiede oder Parallelen?
Also gewinnen wollen sie immer, egal zu meiner Zeit gut, oder auch heute. Ne?
Ja.
Aber du findest schon so, ich glaube, dass die heutige Gesellschaft doch einiges abgenommen bekommt.
Mhm.
Bestens ausgestattet, werden von den Eltern zum Training gefahren.
Mhm.
Ja, heute ist es vielleicht ein bisschen warm, aber ich habe doch gar keine Lust auf Training. Nee, heute regnet es und so weiter. So ein gewisser Wohlfühlfaktor. Mhm. Ich glaube, da muss man den Kids dann das Ganze auch ein bisschen ausreden.
Mhm.
An sich, glaube ich, haben die immer noch Lust auf Sport. Und das prägt, wie eben schon ein paar Mal angesprochen. Und einfach, man muss sich auch manchmal auch durchsetzen.
Wenn deine Kinder sagen würden, Papa, ich will Profifußballer oder Profifußballerin werden, was würdest du sagen?
Können sie gerne werden, müssen sie aber nicht, das ist das Allerwichtigste. Sie sollen Spaß haben am Sport, sie sollen Spaß haben daran, was sie machen. Ne? Und gerade auch mein Junge, der Ältere, der halt eben viel unterwegs ist, der geht zusammen zur Schule mit seinen Jungs. Mhm. Der spielt mit das zusammen mit seinen Jungs. Mhm. Der geht auch abends zum Fußball mit seinen Jungs. Und das macht unheimlich viel Spaß zuzuschauen. Und da geht's nicht darum, dass der Sohnemann auch irgendwie nochmal Profifußballer wird oder sowas, sondern einfach, dass er Lust am Leben hat und Lust am Sport.
Merkt, also wenn er mit dir spielt, ist das schon ein bisschen auch so, dass er sagt, na, also mit Papa spielen ist dann doch nochmal anders als mit meinen Jungs. Ich frage, weil ich hatte Franzi von Almsick hier im Talk und das war ganz süß, weil sie gesagt hat, sie würde mit niemand mehr schwimmen. Sie schwimmt mit niemand mehr. Sie geht auch mit niemand mehr ins Wasser und sie ist auch mit niemand mehr am, hier, wer schwimmt zuerst und wer ist der Schnellste. Das hat sie, weil sie immer in diesem Wettkampf stand, ihr Leben lang diesen Druck hatte. Nur ist das natürlich privat ein bisschen kicken. Aber merkst du, dass da schon auch so ein bisschen Druck ist, dass ich dem Papa gefallen will, in Anführungszeichen?
Also man merkt es schon dann, wenn ich dann mit dem Kleinen dann auf dem Fußballplatz stehe, dass wenn er dann eine coole Situation hat und was Gutes macht oder ein Tor zieht, dann schaut er schon raus, wo ich dann bin, ob ich es gesehen habe.
Ja.
Oh. Das macht mich dann natürlich auch stolz.
Süß.
Umgekehrt geht er auch manchmal auch ins Tor rein und hält dann auch Bälle, wo ich mich dann selber auch wieder erkenne, was mich auch sehr stolz macht.
Mhm.
Jetzt kam er jetzt die Tage vom Platz runter, jetzt am Montag war es so mit einem dicken Finger und war das erste Mal einen Ball richtig drauf geschossen bekommen und ist ein bisschen angeschwollen. Dann kam der Trainer auch zu mir, hier, guck nochmal genauer drauf. Da habe ich auch gesagt, du Leo, und kannst du die Hand denn schließen? Kriegst du eine Faust hin? Kannst du ein bisschen bewegen und so? Und dann habe ich gesagt, ja, kühl mal ein bisschen, hat der Papa schon öfters gehabt. Kann auch sein, dass morgen früh noch mehr wehtut und noch angeschwollener ist, aber es wird nichts kaputt sein, alles ist gut und ja.
Ja, das ist ja gut. Du hast ja die Erfahrung. Du kannst das ja 1:1 weitergeben.
Genau.
Das ist das Schöne. Ich habe ja auch 2 Jungs und witzigerweise, Fußball war bisher nicht so ein Thema. Wir haben nämlich einen Hund und der Hund ist verrückt nach Bällen. Und sobald ein Ball im Spiel ist, dreht unser Hund durch. Das heißt, die Kinder haben gar nicht so die Möglichkeit mit dem
Ball. Die
kamen nicht zum Fußball. Aber jetzt fangen sie an und sie wollen beide ins Tor.
Oh.
Die wollen beide ins Tor, das finde ich ganz, ganz witzig. Aber wir können nicht so richtig spielen, weil beide immer im Tor stehen wollen. Also ich muss dann schießen und sie stehen im Tor.
Du musst dir vorstellen, ich konnte damals auch nicht so gut mit der Kugel umgehen. Deswegen haben sie mich dann damals ins Tor gepackt.
Aber ist das so? Kommen die Tor, weil die nicht so auf dem Platz nicht rennen können? Oder wie entscheidet man sich dann dafür?
Na, meine
Tor?
Ausrede ist immer so, ich hatte keine Lust zum Laufen. Und dabei war das Spielerische auf dem Platz auch ein bisschen schwierig.
Ja.
Nein, aber Spaß beiseite. Also ich wurde immer gefragt. Also ich habe auch mal zwischendurch im Feld gespielt. Aber ich glaube, mein Talent lag dann eher am Tor und der damalige Trainer dann von den Sportfreunden Eisbachtal, meinem Heimatverein in Nendershausen, der fragte mich dann, Junge, entscheide dich jetzt mal, wo willst du spielen, Feld oder Tor? Und dann habe ich Gott sei Dank die richtige Entscheidung getroffen, weil ich will mal behaupten, als Feldspieler hätte ich es vielleicht maximal bis zur Oberliga oder Regionalliga geschafft. Da wäre dann wirklich auch Feierabend gewesen und so hatte ich die Möglichkeit gehabt, dann wirklich auch in den ganz großen Stadien spielen zu dürfen und ja, tolle Momente zu erleben.
Kannst du dich erinnern, was war der schönste Fußballmoment ever?
2 Sachen eigentlich. Einmal meine erste deutsche Meisterschaft mit Borussia Dortmund 2011. Das war eigentlich die Wertschätzung für meine ganze Jugendzeit, die ich auf dem Ascheplatz, auf dem Kunstrasenplatz und dann Rasenplatz verbracht habe, keine Jugendzeit zu haben im Privaten. Wirklich harte Arbeit tagtäglich, immer wieder sich neu zu challengen.
Ja.
Und dann natürlich, wenn du dann die Möglichkeit hast, dann 2011 sowas zu erleben. Man ist dann wieder weiter gewillt, weiteren Erfolg zu generieren. Und dann muss man natürlich sagen, hatte ich das Glück gehabt, auf dem richtigen Zug aufzuspringen. 2014 auf den Nationalmannschaftszug mit dem DFB-Team 2014 nach Brasilien zu fliegen und da Weltmeister zu werden. Außergewöhnlich.
Ja.
Hätte ich mir als Kind nicht erträumen können, überhaupt ansatzweise mal in die Nähe von so einem Pokal zu kommen, dann den Pokal in den Händen halten zu dürfen. Und sich als Weltmeister schimpfen zu können, ist dann schon was Besonderes. Bin ich sehr dankbar für. Auch für das Team, dass das Team wirklich damals wirklich grandiose Arbeit auch gezeigt hat und geleistet hat. Und wir als Gemeinschaft auch überragend funktioniert haben und so den Erfolg auch dann generieren konnten. Und so als erste europäische Mannschaft in Südamerika auch zu gewinnen.
Ich stelle mir das gerade so vor, auch als Familie, ne, oder auch die Eltern, als dein Umfeld, so, also so ein Weltmeister, die waren doch unglaublich stolz, oder?
Ich glaube schon.
Das war schon. Ja. Na, ich hoffe, sie haben es dir gesagt.
Aber ja. Also eigentlich war das Umfeld schon sehr stolz und ich natürlich ja auch. Und man musste sich dann eigentlich auch noch mal ein bisschen zwicken.
Ja.
Man kann es ja selber nicht glauben, weil man erinnert sich halt eben auch an die Kindheitstage, ne, wo ich dann alleine bei mir in einer Zimmerwohnung dann saß und mich dann auch zwicken musste, da ich dachte so, Mist, jetzt ist hier ganz allein. Was mache ich eigentlich hier in Kaiserslautern? So, in dem Moment war es dann so, dass ich dann da in meinem Hotelzimmer saß und wir wurden gerade Weltmeister und das war natürlich ein ganz toller Moment.
alles im Leben hat seinen Preis, wie man so schön sagt. Gell? Roman, abschließend vielleicht mit Blick in die Zukunft. Was würdest du dir wünschen für den Fußball, für unsere Gesellschaft? Ich finde ja schon heutzutage, sag mal, es ist ein sehr rauer Ton auch geworden, auch durch Social Media. Ne? Es wird viel gehatet, anonym. Es wird gleich irgendwie in Schubladen gesteckt. Ne? Auch beim Fußball wird es ja auch teilweise schon sehr hart, auch im Ton. Was würdest du dir wünschen, wenn du in die Zukunft blickst, wie wir alle miteinander ein bisschen vielleicht schöner umgehen können?
Mehr Offenheit und mehr Miteinander, mehr sprechen, weil das hilft immer.
Ja.
Und dann auch ordentlich sprechen, weil es geht ja immer darum, den Sender und Empfänger, wie es auch rüberkommt bei den Menschen. Ich glaube, dann haben wir schon einiges geschafft, aufeinander zugehen und zuschauen und auch helfen. Na, die anderen Leute mitziehen, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht gerade.
Ja.
Und denen vielleicht den Weg zu weisen. Das sind so die Attribute, wo ich mir vorstellen könnte, in Zukunft einfach da noch mit Hand anzulegen und zu helfen.
Wir haben dich im Auge, Roman Weidenfeller, im Bunte Wipgloss Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Jenny, ganz lieben Dank. Es war sensationell.
Die Hesse.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.